Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Schmerzen im Alltag, Einschränkungen nach Verletzungen oder das Gefühl, der Körper funktioniert einfach nicht mehr, wie er soll. Solche Beschwerden kennen viele. Doch was tun, wenn Physiotherapie allein nicht mehr ausreicht, Operationen keine Option sind oder man einfach nicht mehr weiß, an wen man sich wenden soll? In dieser Episode tauchen wir in die Welt der physikalischen Medizin ein. Beleuchten, was diesen Fachbereich so besonders macht und erfahren, warum die Suche nach den wahren Ursachen oft der Schlüssel zur nachhaltigen Besserung ist. Wir sprechen außerdem darüber, wie vielseitig Behandlungsmöglichkeiten heute sind, von Akupunktur über Hightech-Elektrotherapie bis zu ganzheitlichen Ansätzen für Regeneration nach Long-Covid, Sportverletzungen oder chronischen Beschwerden. Unser heutiger Gast vereint medizinisches Know-how mit Praxiserfahrung als Sportlerin, gibt Einblicke in die Arbeit mit Patientinnen und schildert ihren eigenen Weg in dieses vielfältige Fach und erklärt, warum sich gutes Zuhören, genaues Hinschauen und die Freude an Bewegung oft mehr auszahlen als jede schnelle Tablette. Herzlich willkommen, liebe Christine Fürreder.
Danke für die Einladung.
Liebe Christine, meine Gesprächspartnerinnen stelle ich ja am Anfang immer die Frage, was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
Die Vielfältigkeit.
Ja?
Also man ist mit der physikalischen Medizin in alle Bereiche dabei. Das heißt, es kann orthopädisch sein, unfallchirurgisch, dass ich Patienten betreue, Kinder, neurologisch, HNO, also diese Vielfalt, wo man durch physikalische Therapien sehr gut ergänzend unterstützen kann. Das ist das, was für mich das Schöne an der physikalischen Medizin ist.
Wann war denn bei dir der Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, du möchtest Ärztin werden? War das schon als Kind, dass du das in dir gehabt hast? Oder?
Ich habe Weihnachten einmal ein Playmobil mit einem OP-Zeug gekriegt.
Ja, also Playmobil war verantwortlich dafür.
Also das waren, glaube ich, so die ersten Schritte, natürlich dann einmal diesen kleinen Spielkasten, Ärztekasten. Mhm.
Und dann hat es nicht mehr losgelassen.
Es war dann kurz einmal zur Zeit der Matura, wo ich dann überlegt habe, auch Richtung Physik, weil ich auch in Physik maturiert habe und das ist Physik ist in der physikalischen Medizin natürlich auch gang und gäbe.
Ja.
Und das hat mich dann doch da ziemlich gereizt, aber jetzt habe ich es kombiniert.
Ja. Wie kommt man als junges Mädchen, junge Frau überhaupt auf die Idee, dass man sagt, es ging so, wie wenn du das schon sehr bald gewusst hättest, dass du physikalische Medizinerin werden möchtest? Wie kommt man da drauf? Weil die meisten wollen eher so Chirurgin werden oder Tierarzt oder was auch immer. Und physikalische ist ja trotzdem sehr was Spezielles.
Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war bei einem Wettkampf, ich habe Judo gemacht.
Ah, okay.
Und es war so, wenn man auf dem Rücken fällt, auf der Matte, dann muss man die Luft rauslassen. Und wenn man das nicht rauslässt, die Luft, dann kann das blockieren so in der Art.
Okay. Ja.
Und das habe ich auch bei Wettkämpfen mitgekriegt, wo man dann schnell auch einmal reagieren hat müssen, Trainer reagieren, Ärzte am Mattenrand. Und das war so für mich die Medizin, ich sage es jetzt einmal, ohne Medikamente, also das manuelle Arbeiten. Und das kombiniert auch mit Sport, mit Sportverletzungen, das hat mich schnell in diese Richtung gebracht.
Jetzt interessiert es mich aber trotzdem nur, welchen Gürtel hast du?
Ja, in schwarzen.
In schwarzen. Also mit dir soll man sie nicht anlegen.
Früher zumindest.
Sehr gut. So, das heißt, du hast maturiert und dann bist du wohin Medizin studieren gegangen?
Innsbruck. Auch wieder der Grund, weil ich dort beim Judo-Verein schon viel gute Freunde gehabt habe und ich dort weiter trainiert habe. Okay. Und das war dann, ich habe die Leute kennt und das hat einfach total gut gepasst.
Super. Dann hast du das Studium absolviert und bist dann trotzdem nach Oberösterreich zurückgekehrt. Hast dann in Turnus wo genau gemacht?
Beide Barmherzigen Schwestern in Linz.
Okay. Und wie war das damals bei dir? Hast du gleich eine Ausbildungsstelle bekommen oder hast du umkämpfen müssen?
Also zu meiner Zeit damals war es ja 2 bis 3 Jahre Wartezeit auf den Turnus. Und habe aber dann wirklich ein riesengroßes Glück gehabt, dass ich bin im Juni fertig geworden und im Oktober habe ich dann die Turnus, also wirklich... Ja. Und ich war auch in dem Haus wirklich, okay. Wir waren ein super Team und hat es wirklich gut gepasst.
Und wie du den Turnus gemacht hast, hast du ja ganz viele andere Abteilungen gesehen. Hättest du dann auch etwas gesehen, wo du gesagt hast, okay, wenn ich physikalische Medizin nicht kriege, dann ist das für mich eine gute Alternative oder war für dich immer klar, nein, es gibt nur das eine?
Nein. Ja? Ja. Also hat sie nie, also das war nie das Thema.
Ja, super.
Das war von Anfang an, ich weiß nicht, ich habe auf der Gün damals angefangen, eine andere Kollegin hat dort auch schon gesagt, sie will physikalische machen. Und für mich war das aber immer klar, ich werde das machen.
Ja, ja.
Ja, es war, ja natürlich, Orthopädie interessiert mich und für Chirurgie gibt es bei den Schwestern nicht. Mhm. Natürlich schon mehr in diesem Bewegungsapparat, in dem Bereich, dass mehr Interesse da ist. Aber nein.
Ja. Jetzt für die Hörerinnen und Hörer noch. Was ist jetzt der Unterschied von einer physikalischen Medizinerin im Vergleich zu einem Orthopäden oder, ich sage es jetzt nur ganz provokant, zu einem Physiotherapeuten oder Therapeutin? Also wo liegen da die Unterschiede? Was machst du als physikalische Medizin anderes als zum Beispiel Physiotherapeut oder Orthopäde?
Also man muss sich die physikalische Medizin so vorstellen, die Physiotherapie ist ein Teil davon. Mhm. Ja? Das heißt, die physikalische Medizin hat auch eine Ergotherapie, teilweise auch eine Logopädie, Diätologen, klinische Psychologen, aber auch passive, also das ist so aktiv die Gruppe, was man als an aktiven Bewegungen, Übungen machen kann. Aber es gibt auch die passive physikalische Therapie, das ist zum Beispiel... Massage, unterschiedliche Massagetechniken, Lymphdrainage, Elektrotherapie, Ultraschall, Laser, Wärme, Kältebehandlungen. Also es ist dieses Komplettpaket. Ja? Also die Physiotherapie ist ein Teil von der physikalischen Medizin. Und es ist auch so, durch diese Vielfalt von der physikalischen Medizin kann man sie auch in unterschiedliche Bereiche selber Schwerpunkte setzen. Das kann auch zum Beispiel im Bereich der Diagnostik sein, wobei wir, ich sage es jetzt mal, wir Oberösterreich eher weniger machen, sondern viel Therapien, also behandeln die Patienten, zum Beispiel im Bereich Wien. Sind die Physikalisten, wo es eher mehr diagnostisch auch arbeiten. Also dieses Schöne, die Vielfalt, wo man heute sein Interesse hat, kann man seine Schwerpunkte setzen.
Jetzt hast du den Turnus in Linz gemacht. Wo war dann deine erste Stelle als fertige Fachärztin bzw. Oberärztin? Was waren da so dann deine nächsten Stationen?
Also die Ausbildung habe ich schon in unterschiedlichen Stationen gehabt, ja. Wobei ich gerade für die physikalische Medizin das sehr bereichernd gefunden habe, weil man auch der Bereich Reha dazu gehört. Und Fachärztin war ich dann, ich habe in der stationären Rehabilitation Bewegungsapparat begonnen und war dann aber relativ schnell als Vertreter bei der Gebietskrankenkasse.
Okay.
Wo man, ich sage es jetzt mal, normale physikalische Therapien verordnet haben, aber auch die ambulante Reha schon mitbetreut haben.
Okay. Bevor wir jetzt dann auf dein neues Ding eingehen, würde mich trotzdem noch interessieren, weil du hast vorher schon angesprochen, das Komplettangebot quasi, was so physikalische Mediziner alles machen. Eine Sache, die dich ja noch besonders macht, ist, dass du ja nicht nur als physikalische Medizinerin tätig bist, sondern du bist da sehr engagiert. Also du hast schon vorher erwähnt, dass du Sportlerin bist, du hast Judo gemacht und deshalb bist du auch im oberösterreichischen Verband der Sportmediziner. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Also in Österreich gibt es die Gesellschaft für Sportmedizin und da bin ich als Vertreter für Oberösterreich im Vorstand.
Was darf man sich da darunter vorstellen? Was machst du da?
Es gibt für Ärzte unterschiedliche Zusatzausbildungen, also für alle, ob das jetzt Akupunktur, Notfallmedizin ist, dann gibt es zum Beispiel auch die Zusatzausbildung, das Diplom für Sportmedizin. Mhm. Und das ist auch was, wo wir schauen, wie sind die Ausbildungsinhalte, mhm. die werden überarbeitet, Weiterentwicklung, was kann man an Fortbildungen machen, wo wir Kongresse organisieren mhm. in diesem Bereich.
Und du hast selber sehr viel von diesen Ausbildungen gemacht und hast dann gedacht, ich engagiere mich da für die anderen Ärztinnen und Ärzte. Weil du bist selbst auch Sportmedizinerin?
Ja, also ich habe natürlich auch das Diplom Sportmedizin ja. gemacht. Ja. Ich würde jetzt nicht so sagen, dass man den Ausdruck Sportmedizin ist immer so ein bisschen... Es gibt orthopädische Sportmediziner, mhm. es gibt internistische Sportmediziner. Okay. Jetzt wird gerade versucht, dass diesen Facharzt Sportmedizin, den es ja schon lange in England gibt, dass der etabliert okay. wird in Europa, also in weitere europäische Länder. Also da ist viel in diese Richtung an Entwicklung da.
Die und da bist du quasi mit dabei.
Ja, ja. genau. Der Richtige, dass ich sage, ich mache Sportmedizin mit Trainingsplanung mhm. oder das nicht. Mhm. Ich habe zwar Sport auch studiert. Mhm. Das hilft mir aber insoweit, wenn man jetzt, man sagt, ich habe einen Patienten mit zum Beispiel Schulterproblemen, mhm. Dass man das über die Biomechanik an Patienten besser erklären kann. Okay. Oder wenn er sagt, ich habe Kreuzweh und er spielt Golf, dann weiß ich, in dem und dem Bereich von der Wirbelsäule ist aufgrund von der Durchführung von dieser Sportart mhm. dort mehr Belastung. Also es hilft mir diese Kombination, dieses Verständnis mhm. von der richtigen
Bewegung,
also von der richtigen mhm. Technik, mhm. ja, dass man dann wirklich genauer auf Fehlersuche mhm. und Problemanalyse mhm. gehen kann.
Du hast ja jetzt gerade vor kurzem dazu entschlossen, eine eigene Ordination aufzumachen. Du bist da in einem Wahlarztzentrum gemeinsam mit anderen Fachärzten. Und auf was dürfen sich da deine Patienten und Patientinnen freuen? Also eine Sache, die ich mir ja aufgeschrieben habe, ist, dass du sehr viel im Bereich des Bewegungsapparates logischerweise machst. Wäre ich bei dir richtig aufgehoben, wenn ich jetzt eben gerade kürzlich beim Marathon in Linz mitgelaufen wäre und plötzlich Knieschmerzen habe.
Plötzlich Knieschmerzen, ja. Es hat immer eine Ursache, das ja. heißt, ja, man schaut Ursachen. Mhm. Vielleicht beim Knie wird man wahrscheinlich beim Danese sein jetzt.
Ja, beim Kollegen. Ja, genau. Aber gut, der hat nichts gefunden, dann bin ich bei dir.
Also dieses plötzlich auf einmal tut nicht irgendein Gelenk mhm. weh. Das okay. heißt, ich möchte da wirklich schauen, dass man versucht, was ist die Ursache mhm. davon, dass man wirklich den Grund behandelt. Mhm. Das ist immer, für einen Schmerz gebe ich Schmerztabletten, aber wenn ich die Ursache davon nicht finde, dann...
Wird er wieder kommen, sobald ich mit der Tablette genau, aufhöre.
Also das ja. ist das, wo ich den Problemen auf den Grund gehen mhm. möchte. Ja. Mhm. Das kann jetzt, egal ob jetzt Knie, Hüfte, was auch Schulter, Halswirbel mhm. sein, mhm. Kiefergelenk ist auch oft so ein Thema, was ein bisschen untergeht, sagen wir mal, und wo wenig geschaut wird.
Ist das Kiefergelenk verantwortlich?
Das kann Kopfschmerzen machen.
Okay.
Kopfschmerzen.
Schwindel.
Die Zusammenhänge auch mit der Halswirbel sein, vieles Kaugummi kauen, pressen in der Nacht, also auch mit den Zahnärzten zusammenzuarbeiten. Also man muss halt wirklich auf viele Details auch schauen und da mhm. habe ich auch diese Zusatzausbildungen gemacht. Mhm. Es gibt nicht immer nur die Halswirbel sein, sondern es gibt auch die Strukturen daneben, es gibt auch Nerven, die drüber ziehen, zum Beispiel auch Kiefergelenk. Ich habe auf so einen kleinen Punkt habe ich Kiefergelenk, Ohr und obere Halswirbel sein. Und dann laufen wir noch Hirnnerven durch. Das heißt, man muss da wirklich genau schauen, welche Strukturen sind da, wie bewegen die Gelenke, wie sind die Nerven. Mhm. Das heißt, wirklich strukturell zu schauen mhm. und ja, man bleibt wieder bei der Biomechanik, sind da Probleme da. Mhm, hingreifen, spüren, das ist das, was halt dann auch die Erfahrung dann ausmacht.
Und am Tagesende dann eben das auch, also eine wesentliche Aufgabe von dir ist es ja dann auch so zu übersetzen, dass der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin bestens zum Beispiel damit umgehen kann. Wenn ich jetzt mit Knieschmerzen komme, wie trainiert man dieses eine Knie eben, dass vielleicht diese Fehlhaltung wieder stabil wird?
Genau, aber dass auch der Patient versteht, was, in welche Richtung, wo immer, was ist da jetzt gerade das Grundproblem. Damit tut er sich viel leichter, wenn er sich selber Verständnis dafür hat, was da jetzt von den Strukturen das Problem machen und wieso auch.
Es gibt ja jetzt so viele Fachbereiche, ja, und dann gibt es einfach so viele Patienten, die oft gar nicht mehr wissen, wo sollen sie hingehen. Also wie gehst du da in deiner Ordination damit um? Sind Patienten bei dir auch richtig aufgehoben, die einfach nicht mehr wissen, wo es überhaupt noch hingehen sollen? Also kannst du den Menschen so ganzheitlich betrachten, dass du noch einfach auch wirklich weißt, wer der beste Facharzt ist? Weil so wie du das jetzt beschrieben hast, Kopfweh kann vom Kopf ausgehen, von der Wirbelsäule, von den Füßen oder ich weiß nicht. Also wie kann man sich das vorstellen?
Und das ist genau wieder die Schöne an der physikalischen Medizin, dass es so komplex ist. Und da glaube ich, haben wir viele Patienten, also die wirklich dann zu uns kommen, wo man genau schauen muss, wie sind die Funktionsketten. Ja? Kann auch einmal die Psyche mitspielen. Wenn man länger Schmerzen hat, dann irgendwann geht es auf die Psyche. Es können viele andere Probleme mitspielen. Also dieses Ganzheitliche, nicht nur das eine Gelenk, nicht nur die eine Struktur, sondern halt viel weiter zu denken. Und das ist halt auch schön, wieso ich dann auch die Akupunktur oder die Ohrakupunktur und Handakupunktur dazu mache, weil da kann ich solche Sachen gleich mit an Bord nehmen.
Wo liegt jetzt der Unterschied bei dir in der Behandlung? Ich meine, es gibt jetzt diese akuten Schmerzen, wie ich es gerade beschrieben habe, vielleicht noch im Linz-Marathon, ja, und es gibt diese chronischen Schmerzen. Wo ist da der Unterschied nachher in der Behandlung oder welche Formen sind für was verantwortlich? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Oder?
Nein, also man muss es wirklich jeden anschauen. Fehlersuche, Analyse, die Klinik, die Strukturen angreifen, auch im Seitenunterschied und wirklich auf Problemursache gehen. Ja. Ja. Ich kann mich an einen Patienten erinnern, der ist gekommen wegen, schon lange behandelt, wirklich, ja, immer Achillessehnenprobleme. Und dann habe ich gefragt, ja, und gibt es irgendwas einmal, wann tut es nicht weh? 2 Wochen im Jahr, wenn er sein Übungsprogramm nicht macht.
Dann war das Übungsprogramm falsch.
Ja, und er hat das so brav gemacht, weil sein Hausarzt hat gesagt, das muss er regelmäßig machen. Dann natürlich, das Übungsprogramm war dann falsch. Dann habe ich das an die Physiotherapie so weitergegeben, dass wir uns das Übungsprogramm korrigieren und richtig anschauen. Und dann war der schmerzfrei. Und das war halt, ja, der Arzt hat gesagt, der muss das machen und er hat es brav gemacht, aber halt mit Schmerzen dann.
Ja, Wahnsinn, für was eigentlich Ärzte trotzdem verantwortlich sind. Das ist oft eine Kleinigkeit. Ja. Ja. Wie geht es dir da im Alltag so damit? Also dieses Bewusstsein dafür, eigentlich Schmerzen ist ja das Unangenehmste für einen Menschen. Und ich denke, Menschen kommen ja zu dir mit wirklichen Herausforderungen wahrscheinlich, wenn die nicht mehr wissen, wie sie ihre Schmerzen in den Griff kriegen. Wie geht man damit um? Oder oder sind es dann die Erfolgserlebnisse, die einen daran wachsen lassen? Oder gibt es Schmerzen, die man überhaupt nicht in den Griff kriegen kann?
Ja, wahrscheinlich. Ja, sicher. Ja. Ja. Wobei, muss man ehrlich sagen, mit Elektrotherapie gibt es sehr, sehr gute Erfolge. Man muss immer schauen, es ist nicht jeder, was ist das für ein Schmerz? Es gibt unterschiedliche Schmerzen.
Ja. Und es gibt unsere unterschiedliche Schmerzempfindlichkeiten. Ja.
Das auch, aber es ist ein Nervenschmerz. Also Nerven machen andere Schmerzen wie eine Verspannung, wie eine Blockierung. Also da muss man auch schauen, wie beschreibt man der Patient den Schmerz? Wo streut es hin aus? Also das ist wirklich dieses genaue Hinhorchen, was erzählt man der Patient? Also das pauschal zu sagen, ist wirklich schwierig. Nur wenn man wirklich hinhorcht, Patienten beschreiben es oft einmal sehr, sehr gut. Und dann, wenn man dann rausfindet, welcher Schmerz ist es, welche Struktur, dann weiß ich, bei dem funktioniert vielleicht eine Stoßwelle am besten, da funktioniert vielleicht Wärme besser. Das ist das, was halt gerade für die Jungen oft nicht so in dem Lehrbuch drinnen steht, sondern da braucht man halt dann wirklich die Erfahrung.
Du hast jetzt gerade gesagt, gute Ergebnisse mit der Elektrotherapie. Wie kann man sich Elektrotherapie vorstellen?
Finger in die Steckdose.
Wirklich?
Nein.
Mache ich das jetzt jeden Tag in der Früh?
Nein, also Elektrotherapie ist auch wahnsinnig vielfältig. Es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Stromarten. Das heißt, es gibt Stromarten, die muskelstimulierend, nervenstimulierend, durchblutungsfördernd, abschwellend, schmerzlindernd, entspannend sind. Da muss man halt dann auch wieder schauen, was ist jetzt das Problem. Ich werde in meiner Ordination den Hochton anbieten. Hochton ist ein sehr, sehr gut verträglicher Strom, der speziell bei Polyneuropathien, also so peripheren Nervenschädigungen, sehr, sehr gut hilft. Und man hat zunehmend mehr, weiß man, dass der sehr gut nervenregenerierend ist, wo man vor 10 Jahren gesagt hat, Nerven haben keine Chance zum Regenerieren. Okay. Weiß man schon langsam, ja, mit der Zeit können sie Nerven schon auch regenerieren. Und da natürlich unterschiedliche Techniken, was man anbieten kann, gebe ich schon Unterstützung.
Du wirst ja auch, oder du bietest auch dieses Kinesio-Tapping an. Ist das dann ergänzend dazu oder, genau?
Ja, also das sind, ich habe viele unterschiedliche Zusatzausbildungen, was man gut ergänzend machen kann. Ob das jetzt einmal ein Cross-Tape ist, ob das ein Kinesio-Tape ist, kann man auch unterschiedlich kleben, auch als Lymph-Tape. Auch genauso bei der Stoßwelle mit speziellen Aufsätzen kann man auch unterschiedliche.
Also ein leidendes Jahr für viele Patienten, der Wahnsinn ist, ist dieser Fersensporn. Ist es dann mit so einer Stoßwelle, wo du das quasi den Fersensporn in die Schranken weisen kannst?
Man kann einen Prozess in Gang setzen, dass zur Selbstregeneration, dass sie Entzündungsfaktoren leichter abbauen.
Und genauso beim Tennisellbogen.
Das sind halt diese absolut typischen Kalkschulter-Tennisellbogen, aber man hat da viel mehr Möglichkeiten. Okay. Und diese Vielfalt ist jetzt wieder die Schiene.
Ja, dass man einfach dann auch für sich selbst die passende Therapieform rausfinden kann.
Ja, und wirklich unterschiedliche Techniken hat, wo man einen Patienten unterstützen kann.
Sehr gut. Schmerzen, voll interessant. Was aber noch ganz interessant ist in deiner Ordination, ist auch dieses Thema Regeneration nach einer Erkrankung. Und leider haben ja wir das Problem auch mittlerweile bezüglich Long-Covid. Also du behandelst ja auch in deiner Ordination dann Long-Covid-Patienten. Was sind denn da so deine Erfolgsaussichten, wie man das quasi behandeln kann? Ist schwierig, also, weil es auch unterschiedliche Formen gibt, aber...
Es ist so, ich biete den Hämolaser an. Hämolaser muss man sich ähnlich vorstellen wie Infusion, wo man halt keine Flüssigkeit bekommt, sondern ein Laserlicht.
Okay.
Ja, also man hat einen Ort Venflon in der Vene drinnen liegen, da ist aber ein Lichtleiter drinnen. Das heißt, das über die Vene kriege ich dann das Laserlicht. Ja.
Okay.
Und es gibt auch, wir haben da Gott sei Dank in Oberösterreich eine sehr gute Firma, die da sehr, sehr lange schon das macht und auch viel forscht. Ich biete das rote Laserlicht an, was auch zum Beispiel zur Wundheilung durchblutungsfördernd sehr gut ist. Jetzt gibt es gerade eine große Studie bei der Uniklinik in Wien, das mit dem blauen Laserlicht bei Long-Covid schauen, wie das wirkt. Also man weiß beim Roten, es gibt auch Kombinationen mit Rot und Blau. Ich starte jetzt einmal mit dem roten Laserlicht, weil man weiß, dass es sehr, sehr gut verträglich ist. Und beim Blauen hat man nun nicht ganz so diese Datenlage.
Und welche Symptome kann man jetzt mit dem roten Laserlicht behandeln?
Zum Beispiel auch, wenn man immer wieder Infekte hat, mühsam ist zum Regenerieren, auch jetzt noch grippale Infekte und immer wieder, das heißt, dass man sich schneller erholt, durch Blutungsfördern.
Kann man das prophylaktisch auch schon machen, wenn ich jetzt weiß, okay, diesen Winter, ich selbst war viermal krank, würde es Sinn machen, dass ich dann sage, okay, mit September, Oktober starte ich da prophylaktische Therapie oder ist das?
Kann man durchaus auch machen, okay. Auch bei Allergien jetzt zum Beispiel, also im Frühling, dass man da einmal eine Serie macht, es zählt zum Blutdoping.
Also nachdem ich keine Leistungssportlerin bin, ist es egal.
Ich sag's mal. Also, der Hämolaser ist eine Manipulation vom Blut.
Okay.
Und dadurch zählt es zum Blutdoping.
Und ich wäre leistungsstärker.
Ja.
Noch nicht schlecht.
Also wie, wie ein Batteriehäuserl dann, wenn man aufgeladen ist, okay, mit Energie.
Ja, super, sehr gut. Also das klingt vielversprechend.
Ist eine Serie, also man macht das wirklich bis zu 10 Mal, zweimal die Woche an, also eher zweimal die Woche. Wenn man dann sieht, das geht gut, kann man dann noch 3 Monate vielleicht nur ein paar Termine machen. Aber an sich von der gerade Regeneration, Erholung total gut.
Ein Thema, was ich bei dir auch noch ganz interessant gefunden habe, ist das Thema der Narben. Nach Operationen hilfst du, operierst selber nicht, aber du hilfst deinen Patienten und Patientinnen eben auch, dass die Narben noch schöner verheilen können. Wie kann man sich denn das jetzt wieder vorstellen? Also kannst du wirklich jede Narbe behandeln oder gibt es spezielle Narben, die mehr Sinn machen und welche, die weniger Sinn machen?
Ich habe 3 unterschiedliche Techniken, wo man Narben behandeln kann. Also mit jedem Gerät kann ich nicht jede Narbe behandeln. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, wenn es eine Keloidnarbe ist, dann...
Für Nichtmediziner?
Keloid? Keloid?
Ja, was?
Also eine sehr, sehr wulstige Narbe.
Okay.
Ja. Dann weiß ich, dass ich zum Beispiel mit der Stoßwelle, mit dem Spezialaufsatz sehr gut behandeln kann. Mhm. Man macht es auch immer abhängig vom Zeitpunkt, wenn man sagt, frische Operation, mindestens 8 Wochen danach, also davor nicht, weil da die Wundheilungsphasen sind, sagt man bis zu 6 Wochen, aber man ist sehr spitzel, geht auf Nummer sicher und sagt 8 Wochen. Von der Dauer dann, wie alt die Narben ist, ist wurscht, also die kann 20 Jahre alt sein.
Okay.
Ja. Sinn macht es natürlich, wenn es funktionelle Probleme haben, zum Beispiel neues Knie, also Prothese und die Narben zieht übers Knie und ist alles verklebt, verbocken und man kann deswegen nicht abbiegen.
Ja.
Da macht es natürlich wirklich Sinn, dass man sagt, funktionell.
Ja.
Wenn einer sagt, es ist bei der Schulter, es ist so einzogen und ich kann auch nicht gescheit bewegen, natürlich. Und man kann es da schwer sagen, das braucht man, diese Technik und so oft. Das ist was, wo man vorher abschätzen kann.
Und es kommt ja ein bisschen so auf dieses Ziel drauf an, oder? Ich habe einerseits das Funktionelle, dass ich mein Knie wieder gut bewegen kann, oder andererseits, wenn ich im Gesicht eine Narbe habe, dass das schön verheilt. Also behandelst du das dann auch oder geht es bei dir nur ums Funktionelle?
Nein, nein, nein. Also Aknenarben zum Beispiel ist ja wohl auch ein Thema.
Okay.
Ja. Wo man wirklich wieder Prozesse in Gang setzt.
Okay.
Ja.
Okay. Ja, spannend. Also der Fachbereich ist wirklich...
Sektio-Kaiserschnittnorm ist auch ein Thema.
Ja. Ja, Wahnsinn. Ich konnte stundenlang mit dir weiter plaudern, aber auch unsere Zeit ist schon wieder sehr, sehr fortgeschritten. Was mich jetzt nur zum Schluss interessieren würde, ist, wenn du bist ja auch als Ausbildnerin irgendwo immer wieder tätig, ja. Was ist denn das Wichtigste, dass man gut in deinem Beruf ist oder in deinem Fachbereich? Was gibst du den Jungen mit?
Hingreifen, das heißt wirklich Patienten anschauen, Strukturen tasten. Es werden gerade die Jungen zum Beispiel, wenn man sagt, Ohrakupunktur, viele Geräte schon verkauft, wo man nicht mehr die tasten muss, sondern da fährt man drüber und dann piepst es und dann ist es der Punkt.
Ja.
Braucht man nicht. Also wirklich dieses Gefühl, die Ausbildung von der manuellen Medizin, was bei der physikalischen Medizin um und auf ist, und wirklich sich selber ein Bild vom Patienten zu machen und wirklich auf diese Problemsuche zu gehen. Ja? Nicht einfach von irgendwem anderen was übernehmen, sondern wirklich schauen.
Sein eigenes.
Ja, sein eigenes. Und dann wirklich überlegen, was ist das Problem und welche Therapieansätze kann ich machen.
Meine Abschlussfrage noch. Was tust du für dich, dass du nicht deine eigene Patientin wirst? Da lachen die meisten.
Ja, ich habe ein Trainingsgerät zu Hause, das ist mein Hund.
Ja, das heißt viel Bewegung.
Ich bin mit ihr sehr, sehr viel draußen.
Was ist das für ein Hund?
Ein Golden Retriever.
Süß.
2,5 Jahre. Viel Power, aber es macht Spaß.
Ja.
Ja, und das ist auch was ich Patienten immer mitgebe. Wichtig ist, dass man Bewegung und Sport findet, der Freude macht. Es hilft nicht, wenn ich sage, sie müssen ins Fitnessstudio gehen, Und das macht dann keine Freude, dann will ich das nicht lang machen.
Ja.
Also da wirklich schauen, dass man Sportarten findet, die einer Freude machen und dann möglichst ausgeglichen. Ja, nicht nur Kraft, sondern auch Ausdauer, Koordination, also viel im Alltag einfach bewegen. Ja.
Ja, super. Dann sage ich herzlichen Dank und alles Gute für deine schöne Ordination.
Ja, danke. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Die Nächste Bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.